Jetzt muss ich sagen, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Resilienz. Erstens habe ich total Schwierigkeiten, dieses Wort auszusprechen. Ich verhaspel mich da manchmal echt. Das war wie damals bei Tante Eleonore. Da habe ich mir immer einen abgebrochen. Und das Zweite war, ich konnte mit dem Begriff gar nicht so richtig was anfangen. Und ursprünglich kommt dieser Begriff aus der Materialkunde. Und er beschreibt einen Werkstoff, wie zum Beispiel diesen Softball, der, warum auch immer, von außen eine Kraft drauf wirkt, ein Druck, und es ist der Ball ja so nicht mehr zu sehen. Aber sobald der Druck wieder nachlässt, geht dieser Ball wieder in seine Ursprungsform zurück. Und wenn ich mich da jetzt eine halbe Stunde draufstellen würde, der geht wieder zurück. Und in der Psychologie beschreibt das, oder wird umschrieben, das, was die Seele stark macht. Also wenn Menschen Druck erfahren, warum auch immer, durch Belastung des Lebens, dann gehen sie in die Knie, sie müssen die Dinge aushalten, aber normalerweise kommt der Mensch wieder heraus und kann sein normales Leben wieder aufnehmen. Und dazu war ein Psychiater eingeladen, der war etwas älter wie ich, und der machte auf mich einen sehr ruhigen und abgeklärten Eindruck, obwohl er in seiner Kindheit ganz schlimme Sachen erlebt hatte. Sein Vater war selber Psychologe an einer Klinik. Der Vater war aber drogenabhängig und die Mutter war Alkoholikerin. Und die haben im regelmäßigen Wechsel ihren Sohn verdroschen. Das war so schlimm, dass der Junge mit 12 Jahren abgehauen ist, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Und ist aber dann aufgegriffen worden und kam dann in ein Waisenhaus oder in so ein Knabenwaisenhaus, sag ich mal. Und da ist er aber leider vom Regen in die Traufe gekommen, weil da war es noch schlimmer, weil unter den Jungs brutalste Machtkämpfe waren, dass die Leute also fast da nicht gestorben sind oder umgebracht worden sind, war mal knapp davor. Und die Frage in dieser Sendung, da bin ich hellhörig geworden, kann man diese Widerstandskraft, dieses an der Seele stark werden, wenn Druck passiert, kann man das erlernen oder ist das was Angeborenes, was Menschen mitbringen? Und jeder kennt ja Menschen, wenn die Probleme haben, die sagen so, also manche sind ja sehr oberflächlich, aber vielen kann man es auch abnehmen, die sagen, ja, das ist jetzt ein Problem, da müssen wir irgendwie ran, das kriegen wir irgendwie hin. Und sind da wie ganz mutig unterwegs. Und andere sind von Hause aus ein bisschen anders veranlagt und tun sich mit den Dingen etwas schwerer. Jetzt war die große Frage, oder ich sag mal, man hat beide Seiten. Man bringt natürlich von seinem Naturell etwas mit in diese Welt. Da kannst du wenig für. Aber die Münze hat immer zwei Seiten und man kann dieses Resilienz auch, man kann es auch ein bisschen erlernen. Man muss aber ein paar Dinge dazu wissen. Und der Arzt sagte selber, man kann es nur dann lernen, wenn man erst überhaupt in Krisen reinkommt, wenn man diese Krisen durchlebt, wenn man sie aushält, ich sag mal aushält, durchlebt, wenn man diese Krisen ja irgendwie bearbeitet und dann hinterher merkt auf einmal, ich komme durch diese Phase wieder raus. Es gibt eine zweite Resilienz, die war nicht in diesem Bericht, aber die ist mir aufgefallen. Ich will sie mal ganz kurz erwähnen, aber nicht darüber reden. Viele Menschen, ich habe mich oft gefragt, auch im Zweiten Weltkrieg, meine Eltern, mein Opa, wie haben die das alles weggesteckt? Und die haben ja auch eine gewisse, ja, was die Seele stark macht, eine gewisse Widerstandskraft haben die irgendwie aufgebaut. Und ich habe aber festgestellt, bei manchen, die ich so kenne oder kennengelernt habe, durch den Druck, den die hatten, durch Flucht, durch diese Kriegserlebnisse, durch ganz schlimme Sachen, haben die im Prinzip abgeschirmt, mussten ihre Seele, ihre Psyche selber schützen, damit sie nicht irgendwie dran kaputt gehen. Das ist okay, das ist gar nicht zu werten, wir haben sowas nicht erlebt. Was mir aber aufgefallen ist, dass Menschen, die oft sehr hart zu sich selber sind, sind auch oft hart gegenüber anderen. Und da fehlt manchmal dann, ist mir aufgefallen, so ein bisschen die Barmherzigkeit, weil sie halt selber mit sich selber hart umgehen. Und davon möchte ich aber heute nicht reden. Ich möchte von einer Resilienz reden, einer Widerstandskraft. die, ich sag mal, ja, einen gesunden Hintergrund hat. Es gibt, oder in diesem Bericht kam dann hervor, da gibt es eine richtige Forschung, das wusste ich auch nicht, mit Gehirnströmen zu messen, wie auch immer. Und es gibt aber so ein paar Grundpfeiler von Resilienz, die herausgearbeitet worden sind. Die Menschen, die etwas stärker wirken oder stärker werden wollen, das sind so ein paar Säulen, wo man das dran erkennen kann, dass die da irgendwie gut unterwegs sind. Da war das erste Wort, war Kohärenz. Ich bin jetzt auch kein Fremdwörter-Experte, sagte mir auch nichts. Aber dieses Wort heißt, einen Sinn im Leben zu sehen. Wer davon überzeugt ist, dass sein Leben in irgendeiner Form, wir sind noch nicht im christlichen Bereich, ich rede das ganz allgemein, wer davon überzeugt ist, dass sein Leben einen Sinn hat, bei dem erhöht sich seine innere Widerstandskraft. Und wer das Leben irgendwie als sinnvoll erachten kann, der fasst auch wieder schneller Mut nach irgendwelchen Niederlagen. Das zweite, was angesprochen wurde, das war mit dem Wort umschrieben Selbstwirksamkeitserfahrung, sprich Selbstvertrauen. Wenn ein Mensch erlebt, dass er sich etwas vornimmt oder dass er etwas verändern kann, dann kriegt er Mut. Er merkt halt, wenn ich etwas oder wenn ich handle, wenn ich mich in Bewegung bringe, dann kann ich Dinge verändern. Und zum Beispiel bei mir war das so, wir sind ja immer viel draußen gegangen, Susanne und ich. Aber als sie dann gestorben ist, habe ich dann für mich so dieses Wandern ja entdeckt. Und ich weiß noch, das erste Mal 2018 im Sommer bin ich nach Altenberg gewandert. Das waren 10 Kilometer hin und zurück. Ich konnte mich abends überhaupt nicht mehr bewegen und musste mir echt ein Paracetamol reinschmeißen, um überhaupt noch mal irgendwie hochzukommen. Das ist jetzt 2,5 Jahre her oder 2. Und ich merke, ich habe mir was vorgenommen. Mein Selbstvertrauen ist stabiler geworden. Ich laufe jetzt einfach so 20 Kilometer. Also und das kann man dann auch auf andere Dinge übertragen. Das machen die Kinder auch. Also, und es hilft einem in schwierigen Situationen auch nach Lösungen zu suchen. Das vierte, was gesagt wurde, war der Umgang mit Gefühlen und Stimmungen. Sie haben festgehalten, dass resiliente Menschen können Wut, können Trauer, können Freude, verhältnismäßig gut zulassen. Es sind keine Menschen, die es extrem nach oben oder nach unten schlagen, sondern die können richtig zornig mal werden und böse, aber die pendeln sich wieder ein. Die brechen nicht weg unter ihren Emotionen, so ganz extrem. Und dann wurde auch das Beispiel angeführt von Italienern. Die reden ja sehr lebendig und auch sehr mit vielen Zeichensprachen, sage ich mal, mit den Händen. Und dass das bei denen so ganz anders ist. Und das in Italien, ich habe es nicht nachgeprüft, der Arzt sagte das, dass es da so gut wie keine psychiatrischen Kliniken gibt. Weil die Leute lassen alles raus. Die Deutschen sind da anders gepolt. Wir schlucken viel runter. Und alles, was man runterschluckt und nicht gut ist, macht krank. Wenn du gekränkt wirst und du schluckst es immer runter, dann wirst du irgendwann daran krank werden. Und es ist auch wichtig, einfach zu wissen, ich darf Angst haben, ich darf Wut haben, ich darf Zorn haben. Diese ganzen Dinge, die unser Leben ja auch ausmachen, man muss es sich eingestehen. Und wenn man das auch an sich selber kennt, kann man damit auch besser umgehen. Das fünfte war Zuversicht, zu wissen, jetzt ist es schwer, heute geht es mir gar nicht gut. Aber morgen oder nächste Woche geht es mir vielleicht wieder ein bisschen besser. Also Zuversicht. Und was auch noch dazu gehört, das waren so Unterpunkte, das ist überhaupt Konfliktfähigkeit, sich halt den Dingen stellen, die einem entgegenkommen im Leben, nicht feige zu sein oder zu bequem. Dass man in seinem Leben, dass es schon wichtig ist, eine liebevolle Bezugsperson zu haben. Der Arzt hatte keine, der hatte das nur in den Kindermädchen, die aber ständig gewechselt haben. Aber er hat gesagt, das war seine Bezugsperson, wo er halt so ein bisschen auch dann Nähe und Liebe bekommen hatte. Und das hat ihm auch geholfen und stark gemacht. Ja, und Bewegung hilft auch in solchen Dingen extrem. Jetzt habe ich mich gefragt, jetzt kommen wir mal auf den christlichen Teil, gibt es Resilienz auch in der Bibel? Das Wort natürlich nicht, aber Geschichten sind ja voll von Menschen, die vieles durchlebt haben. Ich sage nur mal einen. Der Josef, der als junger Mann verschleppt worden ist, der so viel erlebt hat in seinem Leben, der aber an seinen Lebenssituationen stark geworden ist. Und er ist nicht bitter geworden. Das wäre das, was ich jetzt eben gesagt habe, vielleicht wenn man sich hart macht, und sagte, und er hat ja seine Brüder gesehen, sondern er hatte aus seinen ganzen Lebenssituationen ja auch Barmherzigkeit gelernt. Ja, die Bibel ist voll. Ich möchte jetzt mal einen Bibelvers an die Wand schmeißen lassen vom Jonas. Die Alex hatte den ganz am Anfang unserer Zoom-Gottesdienste, hatte sie den zitiert, hatte auch so ein bisschen was darüber erzählt, was sie damit erlebt hat mit diesem Vers. Und ich möchte diesen Vers ganz gerne nochmal vorlesen. Der steht in Römer 5. Ist er da? Noch nicht? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schaden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist oder gegeben worden ist. Jetzt habe ich manchmal echt Probleme mit diesen Bibelversen in der Bibel, die so komisch formuliert sind und total lang sind. Ich brauche immer irgendwie Bilder, manchmal, um mir das zu erklären. Und da ist mir ein Bild eingefallen mit der Treppenleiter. Was war das nächste Bild? Genau. Also da ist eine Steigerung drin. Zuerst komme ich in eine Bedrängnis. Diese Bedrängnis kann Ausdauer bewirken. Wenn ich diese Bedrängnis ausdauernd anhalte, bewirkt sie Geduld. Ich bewähre mich da drin. Sie gibt mir sogar Hoffnung, weil ich weiß, das geht auch zu Ende. Heute ist es nicht so gut, aber oder diese Woche, aber nächste Woche wird es besser. Ich komme nicht zu Schaden. Ich werde an den Dingen nicht zerbrechen. Und dann kommt die große Frage, warum komme ich denn nicht zu Schaden? Und da sagt ja die Bibel dann, weil die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist unserer Herzen ausgegossen wurde. Diese Wahrheit ist unumstößlich. Jetzt machst du mal das nächste Bild, Jonas. Jetzt habe ich mir überlegt, die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ist ausgegossen. Wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist, dann muss mir auch die Leiter wieder runtergehen können. Und dann ist mir eingefallen, die Liebe Gottes lässt uns in allen Bedrängnissen stark werden. Die Liebe Gottes stärkt die Ausdauer. Die Liebe Gottes hilft uns, geduldig zu sein, mit uns selber, mit anderen. Sie lehrt uns etwas über Bewährung. Liebe Gottes zeigt uns die Hoffnung, die wir als Christen haben. Liebe Gottes hilft uns, nicht an den Dingen zu zerbrechen. Die Liebe Gottes bewahrt uns, dass wir keinen Schaden nehmen. Weil die Liebe Gottes, steht's unten, durch den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen wurde. Diese Wahrheit ist unumstößlich. Also mir kam dieses Bild einmal als Fundament und ganz oben. Und da ist mir eingefallen, der Paulus, der hat da auch davon gesprochen in seinem Leben, dass letztendlich egal, was passiert, er mit allen Situationen klarkommt. Ist das vielleicht sein Geheimnis gewesen, so ein bisschen, dass er dieser Liebe Gottes voll vertrauen konnte und dass er gemerkt hat, dass der Heilige Geist an ihm arbeitet und dass er das sagen kann, ich kann in allen Lebenssituationen, ob ich reich bin, ob ich arm bin, ob ich Corona durchleben muss oder nicht, ob ich verwitwet bin oder nicht, er war nicht verheiratet. Ich kann alles irgendwie schaffen mit Gottes Hilfe durch den Heiligen Geist. Jetzt kann das natürlich auch ein bisschen Druck machen, wenn du in dein eigenes Leben guckst und denkst vielleicht, dann fehlt mir ein bisschen Heiliger Geist, weil ich habe den Eindruck, ich bin gerade in Situationen und das fühlt sich gar nicht so gut an, wie auf dieser Leiter. Ich komme da fest mit gut drauf und kommt auch wieder runter. Und das kann natürlich viele Ursachen haben, gar keine Frage. Bruno hat es eben gesagt auch, dass man zum Beispiel, ja, oder dass die Kanäle auch frei sind für den Heiligen Geist, das wäre eine andere Predigt. Aber ich möchte mal auf was ganz anderes hinweisen. Ist ein bisschen länger her, wo ich mal gepredigt hatte und da habe ich über einen Traum erzählt. Und dann hatte ich ein paar geistliche Wahrheiten davon abgeleitet. Und die Überschrift dieser Predigt war die leise Stimme des Heiligen Geistes in mir. Und ich möchte jetzt nochmal, auch nochmal eine leise Stimme des Heiligen Geistes sagen, die gar nicht so nach außen kommt, aber die jeder von uns hat. Und zwar ist es die leise Stimme des Heiligen Geistes, dass wir die Möglichkeit haben, in allen Situationen, wo wir sind, Gott an unseren Schmerz heranzulassen. Gott an unseren Schmerz heranzulassen. Gott ist unser Vater. Wir dürfen ihm alles sagen. Wir dürfen Fragen stellen ohne Ende. Aber wenn wir bei dem Fragen stellen bleiben, kommen wir nicht so richtig weiter. Sondern wir müssen dahin kommen, dass wir uns selbst Gott ausliefern. Dass wir uns in seine Gegenwart begeben, lernen darin zu verweilen, damit er uns dann auch irgendwie berühren kann und uns ja auch heilen kann. Und ich finde, auch Christen, mich eingeschlossen, man muss es lernen. Es fällt einem gar nicht immer so zu. Aber wenn wir das lernen, in Gottes Gegenwart nicht nur unsere Fragen zu bringen, sondern unser ganzes Leben ihm halt auszuliefern, zu sagen, Jesus, ich habe so viele Fragen an dich, ich habe ja auch viele Fragen, warum? Ich habe ja auch keine Antworten bekommen, warum Susanne gestorben ist oder meine Eltern in einem Jahr. Aber da passiert Folgendes. In Psalm 94, Vers 19 steht, ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber deine Tröstung haben meine Seele erquickt. Also der Psalmist, der sagt nicht, dass Gott ihm alle seine Fragen beantwortet hat und eben wenig Lebensprobleme oder bei seinen Lebensproblemen alle gelöst hat, sondern er bezeugt, dass Gott ihn angerührt und getröstet hat. Und zwar bis in die tiefste Stelle seiner Seele, seines Herzens. Und er merkt auf einmal, dass seine Last, die er tragen muss, dass die leichter geworden ist. Und der Psalm geht sogar noch weiter, aber das ist ein Prozess, dass sogar aus seinem Kummer Freude geworden ist. Also das ist irgendwie, oder eine Stärke, wie es vielleicht in Römer 5 beschrieben wird. Und der Psalmist hat aus einer ruhelosen Grübelei, vielleicht kennst du das auch, hat er echt eine Oase der Ruhe in Gott gefunden und ist irgendwie erfrischt geworden. Und die Heilung Gottes besteht oft aus Antworten, aber auch nicht, oft aus Lösungen, aber oft auch nicht, sondern die Heilung Gottes besteht oft aus einer ganz persönlichen Gegenwart, indem er uns in unser Leben irgendwie begegnet. Und unser Part ist es eigentlich, uns in seiner Gegenwart aufzuhalten. Und Gott hat immer mehr Interesse, unser Herz zu trösten, als unsere Fragen zu beantworten oder alles in unserem Kopf plausibel zu machen. Da gibt es ja dieses schöne Beispiel, wenn du einem Freund sagst oder du kannst dir mein Herz ausschütten. Wir sagen dir nicht, du kannst dir deinen Kopf ausschütten bei mir, sondern wir sagen, schütte dein Herz aus. Sag doch alles, was dich bedrückt, deine Fragen, deine Emotionen, wo du drauf klarkommst, wo du nicht drauf klarkommst. Und ich habe es bei mir halt auch gemerkt, wenn Gott das Herz anrührt, dann hat das immer eine Folge auch mit dem Kopf. Weil man wird still, man wird ruhig, man kann Dinge irgendwie annehmen, man kann sie stehen lassen und merkt auf einmal halt, ja, es ist total gut, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Es ist gut, dem Heiligen Geist wirklich so viel Spielraum zu geben, wie es geht, damit diese Prozesse am Gang bleiben. Und ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Prozess. Jeder kennt das von euch. Mal klappt es besser, Kuhn hat es eben ja auch gesagt. Mal klappt es schlechter. Ich habe auch bei der Arbeit, ich bin so tiefenentspannt am Wochenende und gehe ich wieder zur Arbeit, ärgere ich mich manchmal selber, dass mich da dermaßen alles wieder annervt. Da ich dann denke, boah, ey, das kann doch alles nicht sein. Jetzt stehe ich hier so und morgens, wenn ich Pech habe, ist es wieder ganz andersrum. Aber ich bin halt auch in diesem Prozess. Der Kronos singt noch ein Lied und ich würde danach gerne ein Gebet sprechen. Und zwar, ich würde gerne ein Gebet sprechen. Einmal vielleicht, dass diese Liebe Gottes, vielleicht hast du sie noch gar nicht in deinem Herzen, du hast sie noch nie so richtig erlebt, da würde ich ganz gerne mal für beten, dass du sie erlebst. Dass Gott dir da irgendwie zeigt, dass seine Liebe auch für dich ist. Dann würde ich das gerne erweitern. Hast, wo du dich fragst, komme ich hier zu Schaden, dann möchte ich ganz gerne dafür beten, dass Gottes Liebe nochmal ganz neu groß in deinem Herzen wird. Und ich möchte in einem zweiten Gebet dafür beten, dass du es schaffst, Gott an deinen tiefsten Schmerz heranzulassen. Dass vielleicht Heilungsprozesse, die mal bei dir begonnen haben, vielleicht denkt der eine oder andere an etwas, die irgendwie auf einmal gestoppt sind, dass Gott die nochmal jetzt ganz neu entfacht. Denn er ist ja der Heiland, er will uns ja heil machen. Und ja, ich denke einfach, das habe ich irgendwie so auf dem Herzen. Ich erlebe es ja selber immer bei mir selbst. Und ja, ich würde gerne das weitergeben, was ich selber erlebe. Das muss natürlich Gott irgendwie machen, durch die Worte und durch die Gebete. Aber ich würde es ganz gerne tun.